Das kennen die nicht, deshalb können sie es nicht verkaufen. Jetzt frage ich dich, woher kommt das? Die Ware ist da, sie hat sogar einen Fuß in der Tür, aber auf Dauer keine Chance. Was machen wir jetzt?
Ja, was machen wir jetzt? Die Antwort werden wir in den nächsten Minuten gemeinsam herausfinden. Und damit sage ich herzlich willkommen bei Food Fact. Wer versorgt uns denn wirklich mit guten Lebensmitteln? Und wer tut nur so? Heute spreche ich mit Erich Markgrander, Herausgeber des Magazins Biopress, ein Insider der Biobranche, der seit Jahrzehnten beobachtet, analysiert und sicher kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit ihm schaue ich auf das System des Lebensmittelhandels, das heutzutage fast schon wie ein Aktienmarkt funktioniert. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Was fehlt, was möglich wäre und wer am Ende die Rechnung zahlt, darüber sprechen wir jetzt. Bleibt dran, diese Folge wird unbequem, ehrlich und wichtig. Lieber Erich, herzlich willkommen bei Food Fact. Schön, dass du heute dabei bist.
Freut mich, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier mal dabei sein kann. Ne?
Ja, Erich, sag mal, du bist ja schon sehr lange am Markt unterwegs und präsent. Wenn du einen Supermarkt und einen Bioladen nebeneinander stellst, was siehst du, was die meisten Kundinnen oder Kunden gar nicht wahrnehmen?
Man kann sie nicht vergleichen. Ich kenne beide Örtlichkeiten. Ich gehe seit 50 Jahren in den Naturkostladen. Später war es Bio-kleiner Supermarkt. Heute sind es etwas größer. Was nämlich war im Naturkostfachgeschäft, ist die Möglichkeit, für mich die einzige Möglichkeit, ein Vollsortiment vorzufinden. Und da ich nur Bio kaufe bzw. esse, muss ich auch nur Bio kaufen können. Und wenn ich im Fachhandel zu spät komme, also meinetwegen Freitagabends, weil ich den ganzen Tag arbeite, unter der Woche auch, dann darf ich nicht zu spät kommen, weil sonst ist kein Salat mehr da und die ganze Fahrerei von fast 30 Kilometer hin und zurück nochmal war umsonst. Also ich fahre hauptsächlich wegen Salat in die Stadt den weiten Weg, weil ich den Salat sonst nicht bekomme. Und ich bin einfach scharf drauf, meine ganze kalte und warme Küche mit Bio zu versorgen. So, was stelle ich fest? Weiter im Naturkostfachgeschäft hat sich ein bisschen was geändert in den letzten 20 Jahren. Wenn man früher noch irgendwelche bin gegen dies oder das oder jenes unterschreiben musste, dann ist das heute nicht mehr der Fall. Dann war eine Phase, da waren die Leute im Bio-Supermarkt relativ freundlich, weil es noch Inhaber geführt war. In der Zwischenzeit sind die ja auch Dens getrieben und Alnatura getrieben. Sonst gibt's nicht mehr viel um uns herum. Und die Freundlichkeit, ja, naja, also die lässt zu wünschen übrig. Ich dachte immer, das sei nur im Fachhandel so, aber jetzt komme ich in den normalen Supermarkt, Rewe, Edeka und sowas und stell fest, dort sind die Leute auch griesgrämig, keiner ist so wirklich lustig drauf, keinem scheint es mehr Spaß zu machen.
Gut, aber das ist ja was den anderen Kundinnen und Kunden wahrscheinlich auch auffallen wird. Gibt es aber im Supermarkt darüber hinaus noch was, wo du sagst, das ist was, was andere vielleicht nicht sehen?
Also ich sehe natürlich die schluderhaften Sortimente im Supermarkt. Wenn ich da hingehe, dann hauptsächlich oder eigentlich nur, um nachzuschauen, gibt es irgendwelche Bio-Angebote, ändert sich da was? In der Zwischenzeit stellen wir auch in unserem Umfeld hier fest, dass der eine oder andere Supermarkt doch schon Bio-Sortimente hat. Wir waren jetzt vor kurzem bei einem, der hat sogar ein gutes Markenangebot, Biomarken, auch ein Filialleiter, der sich verdammt gut auskennt bei dem Biomarkt, weil er vorher bei Dens gearbeitet hat. Also der kennt alle Biomarken und sagt auch, dass es natürlich immer noch lückenhaft ist und er auch nicht alles führen kann. Aber er hat schon so um die 3000 Bioprodukte, wobei überwiegend die Marken bei ihm zu sehen und zu finden sind. Was mir bös aufstößt, ist, dass in den Supermärkten, also im Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel, so 2-3 Biomarkenprodukte stehen. Jetzt außerhalb von dem jungen Mann, der von Dens kommt. Bei anderen stehen dann 2-3 Baugprodukte zum Beispiel. Für mich erkennbar die langweiligsten Baugprodukte. Da ist kein Käsekuchen dabei. Da ist auch kein Apfelkuchen dabei zum selber machen. Das sind langweilige Muffins und sowas. Ja, das ist da. 2 Stück und drumherum gepackt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20 Bioprodukte der Eigenmarke. Und ganz oben drüber steht dann noch Bioland.
Ja gut, aber die Eigenmarke macht ja Bauch auch. Ne? Also es ist ja eigentlich jetzt nicht so schlimm, oder?
Da kommen wir dann auch noch dazu. Es ist einfach die Frage, wenn Bauch eine Eigenmarke macht, was verdient er dabei noch? Und was wird transportiert? Ich habe es jetzt bei dir vor kurzem gelesen, ne? Bio zum Standard geworden. Ne? Vielleicht mal einen Ausblick in 5 Jahren, 3 Jahren, wenn das toll läuft, wenn es immer mehr wird, Bauk an seine Produktionskapazitätsgrenzen kommt, was ist denn dann? Dann wird er ausgetauscht und jemand, der die entsprechende Maschineparks hat, das entsprechende Kapital im Hintergrund hat, der wird dann für diese Eigenmarke einspringen und Bio machen. So, dann saugt er den Markt, den Rohstoffmarkt ab und Bauk steht da wie vorgestern, ne?
Gut, die haben jetzt gerade ihr Unternehmen sehr gut ausgebaut und ihre Produktion. Also ich gehe mal davon aus, Rewe Bio von Bauk produziert, wird es noch ein paar Jährchen geben.
Das kommt ganz auf die Geschwindigkeit des Marktes an. Wenn der Markt schneller ist als die Rewe, und das kann durchaus sein, weil das war die letzten 20 Jahre immer. Ich will sagen, sie sind nicht schlecht, ja? Aber ich möchte am Ende nicht von den Einkäufern der Handelsunternehmen so abhängig werden, wie heute ihre Kaufleute von ihnen abhängig geworden sind. Kein Spaß, keine Vielfalt, viel vom Gleichen, aber nichts, was mich interessiert. Ich gehe zum Rewe, ich kriege einen Bauk. Okay, will ich einen Salat kaufen? Den bekomme ich ganze 2 Mal im Jahr, dann davor nichts, danach nichts. Und ich gehe natürlich sehr oft hin, um zu schauen, weil ich mich orientieren muss, beruflich, ne? Aber wenn ich einkaufen würde, nur einkaufen, würde ich da nicht mehr hingehen, weil wenn ich 2, 3, 4, 5 Mal meine Produkte nicht vorfinde, die ich eigentlich brauche in meiner warmen oder kalten Küche, je nachdem, dann habe ich keine Lust mehr.
Also Vielfalt ist definitiv ein Thema. Wenn ich jetzt so denke, meine eigene Erfahrung, es gab immer 4, 5 verschiedene Agavensirupsorten im Regal, aber keinen einzigen Agavenzucker. Und da fragst du dich ja, warum? Warum tauscht man nicht zumindest einen aus und hat dann ein eigentlich völlig anderes Produkt da? Denkt da keiner dran oder ist das dann wirtschaftlich zu wenig attraktiv?
Ich würde jetzt am liebsten sagen, da musst du die Rewe fragen. Aber meiner Erfahrung nach sind es die Strukturen. Reiner Zufall. Vielleicht muss man nach dem Agavenzucker suchen. Der Agavensirup, der steht überall vorne im Schaufenster. Den findest du leicht. Den kann dir jeder anbieten. Da hast du dann auch die Masse von Angeboten, mit denen du dann jonglieren und Preise aushandeln kannst. Auch so eine Erfahrung, dass Produkte, die leicht handhabbar sind und woanders schon erprobt sind, die finde ich dann auch irgendwann bei Rewe, bei Edeka, bei Aldi nicht so vielfältig, aber vielleicht vorher noch bei Aldi, noch bevor sie überhaupt bekannt werden, dass es sie gibt. Die sind nämlich super schnell.
Ist Vielfalt vielleicht nicht einfach zu wenig profitabel? Also wenn jetzt Leute den Muffin kaufen und eben nicht den Apfelkuchen, weil sie sich den vielleicht anders machen oder gar nicht oder fertig kaufen, dann ist es halt wirtschaftlich nicht interessant.
Würde ich nicht sagen, weil ich kann ja beobachten, was bei Dents steht. Und was bei Dents steht, das läuft auch. Die Leute kaufen Käsekuchen, Fertigkäsekuchen zum Schnellmachen. Die kaufen fertig Apfelkuchen, die Teige selber machen, das ist ja der Zeitaufwand. Aus dem fertigen Teig dann schnell ein Endprodukt herzustellen, das man in den Ofen schieben kann, das kriegt sogar meine Marita hin. Ne? Und sie ist nicht die Köchin und Bäckerin schon gar nicht. Ne? Aber weil es so schön konvenient ist und so schön flott geht, haben wir hier oft das Vergnügen, dass es so einen guten Kuchen gibt.
Die arme Marita, die wird sie bedanken bei dir.
Du, glaubst oder glaubst nicht, ich putz, koch und wasche auch.
Sehr brav, sehr vorbildlich.
Ja, ja, das. Also kann ich schon sagen, sie ist es, ne? Was ist denn der Hauptunterschied? Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Wir waren vor einem halben Jahr in Süddeutschland bei einer Neueröffnung oder in einem neu eröffneten Edeka-Markt. 50.000, 60.000 Artikel. Großer Markt, 5000 Quadratmeter, super toll gemacht, alles ein wunderschönes Obst- und Gemüseangebot, auch ein Bio-Angebot, wie ich es selten gesehen habe im Einzelhandel. Und dann gucken wir uns um und finden kein Brot.
Kein Bio-Brot.
Ja, ja, ich rede ja immer nur über Bio, ne? Alles andere würde ich dann kennzeichnen. Was nicht Bio ist, kennzeichne ich, ne? Ich mache es so rum, so wie bei der Verpackung. Also kein Brot. Und dann schauen wir uns weiter um und sagen, jetzt gucken wir mal nach Getränke. Ich finde 1 oder 2 Säfte. Ja, das war da. Aber ich finde kein Bier. Dann frage ich den Inhaber, sag mal, es gibt ja 2 wichtige Grundnahrungsmittel in Deutschland. Das ist Brot und Bier. Und das habt ihr nicht da. Unverständnis, weiß er nicht warum. Er hat dann ein Brot gefunden im Regal, so ein verpacktes quetschi, ne, was man in Amerika vielleicht 24 Stunden Produktion, vorne Teig rein, hinten verpacktes Produkt raus. Haltbarkeit ein halbes Jahr, macht dem gar nichts. Ne. So was Ähnliches stand dann da und ich frage, ja, wer produziert das? Weiß er nicht. Und der uns begleitet hat, war der Einkäufer der Edeka Südwest in Offenburg. Der war dabei. Der müsste eigentlich wissen, von wem das kommt. Er ist ja der Chefeinkäufer. Gut, der muss ja natürlich auch nicht mehr alles wissen. Aber er hat es dann in die Hand genommen, also kann er nicht sagen.
Das verstehe ich jetzt nicht, Erich. Die Edeka, die lieben doch Lebensmittel.
Ja, sie lieben ihre Lebensmittel, wenn sie viel vom Gleichen für gutes Geld schnell umsetzen können. Das, was sie können, das lieben sie auch.
Bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel. Was haben die denn dann gesagt, warum es kein Biobrot gibt? Also wie haben sie es denn erklärt?
Wir hatten das dann auch geschrieben in unseren Texten und dann gab es eine Intervention. Wir haben Biobrot.
Das ist eine verpackte Quetschi.
Nein. Sie hatten dann auch behauptet, sie haben zwei frische Brote in der Brotabteilung und das hätten wir bloß übersehen. Nee, es war kein Star. Wir streiten uns da nicht, weil dann haben wir zumindest mal angeregt, dass kein Brot da ist. Und jetzt gibt es zwei Brote. Aber zwei Brote unter 50. Und dann möglicherweise auch nicht von morgens bis abends, sondern immer nur bis ausverkauft. Wenn er 5000 Artikel gelistet hat und sich dann brüstet, wir haben 5000 Artikel, Bio, dann sage ich, okay, gut, 600 davon allein Tee, dann 120 Kaffee, sieht dann auch geil aus, super geil, weißt du, 10 Meter Teeregal und 8 Meter Kaffeeregal. Ich habe noch selten so ein tolles Bio-Kaffee- und Teeangebot gesehen wie bei diesem Edekaner. Aber rechts und links, keine Schokolade, keine Süßwaren für Kinder, auch mit all dem, was man so an Reis, an Mehl, an all diesen Sachen, Feinkost für die Küche, also die Grundelemente, da fehlt's einfach, da fehlt's an Vielfalt. Und wenn du fragst, wir lieben Lebensmittel, dann, die haben auch mal eine Zeit lang gesagt, wir lieben Vielfalt. Vielfalt war die letzten 10 Jahre auch so ein Schlagwort. Im Jahr 2004, und deshalb wollte ich mal rückwärts ausholen, hatten wir das Handelsforum in Köln. Und da waren 20, 25 Edeka-Mitglieder von Minden, nochmal so 5 bis 10 aus Hamburg da. Und die Mindener hatten mir vorgeführt, ihr frisch eingeführtes Bio-System.
Das ist sozusagen eine Region der Edeka, die für Berlin, Brandenburg, neue Bundesländer ausliefert, oder?
Auch. Aber Minden ist erstmal nördliches Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hauptsächlich. Ne? Minden war damals der Top-Bio-Favorit, was Umsatz und Angebot betraf bei der Edeka. Und sie haben mir dieses System vorgestellt und ich habe mir das angeguckt. Und jetzt war die Frage, ob ich ihm sagen würde, was ich davon halte. Und mein Eindruck war, okay, die Bio-Kunden lieben Vielfalt und was ihr in Bio anbietet, ist Einfalt. Hat natürlich reingeklopft. Ne? Hatte aber zur Folge, dass im Laufe der nächsten 2, 3, 4 Jahre der Begriff Vielfalt im Einzelhandel plötzlich vielfältig benutzt wurde und Vielfalt war plötzlich ein Schlagwort geworden. Das war nicht beabsichtigt. Also auch wenn ich dann bei einem Rewe-Markt reinkomme und feststelle, oh toll, der hat Salat, ne? Dann hat er sie mal 2 Wochen, dann sind sie weg. Dann rennen wir da die Türen ein und fragen immer wieder danach, bis sie uns rausschmeißen, weil sie Leute, die nach Produkten fragen, die sie nicht haben, die werden nicht geliebt. Ich hatte versucht, mal unter 20 verschiedenen gekühlten Pizzateigen einen Bio-Pizzateig zu finden. Ist keiner da. Stelle ich die Frage, warum habt ihr den nicht? Weil es gibt einen Rewe-Pizzateig, das weiß ich. Eigenmarke, haben sie nicht da. Dann kriegst du irgendwann so herausgekitzelt, warum das nicht da ist. Und dann heißt es ja, das ist ein Lieferant, der dieses Teilsortiment liefert und der hat halt mal kein Interesse an Bio. Dann findest du weder einen Rewe-Bio-Pizzaboden noch irgendeinen anderen. Das heißt, die Strukturen bestimmen, die gewachsenen Strukturen im Einzelhandel bestimmen das Angebot. Und da kommen wir schwer drüber weg. Und da einzugreifen, das gelingt dem einen oder anderen Kaufmann, aber das gelingt nicht vom System her.
Aber wer trägt denn in dem System die größte Verantwortung für das? Ist es die Zentrale, der Filialleiter, ist es der IT-Manager, der Einkäufer, der Lieferant?
Wenn du mit den Chefs sprichst, mit den Leuten in der obersten Etage, dann lieben die Bio, sie lieben regionale und Lebensmittel sowieso. Und wenn du mit ihnen redest, dann hast du das Gefühl, die setzen alles dran, um ein Bio-Vollsortiment zu realisieren. So, jetzt hatte ich gerade vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der ist operativ unterwegs in diesem Bereich. Und er sagt, und wenn ich dann eine Stufe tiefer kommen zum Einkaufschef, der sagt mir dann auch noch, oh, gute Idee, das machen wir. Ne? Und wenn er dann versucht, die Produkte mit den Einkäufern in die Regale zu bekommen und der Einkäufer will nicht, dann klappt es nicht.
Ja, der Einkäufer sagt, das ist zu teuer oder das ist zu nischig oder.
Beim Fleisch gab es dann nur das eine gute Argument. Er spricht mit der Fleischerinnung und die sagen dem, ja, warum unsere Fleischer kein Bio machen, das Biofleisch sei zu teuer. Aber du hast halt noch nie Biofleisch bei den Metzgern gesehen. Das können die gar nicht wissen, ob es zu teuer ist. Was heißt denn zu teuer? Nämlich ein Beispiel von einem Reweaner. Hat ein schönes Biosortiment, aber auf 40 Quadratmeter. Alle Biomarken da, wird er auch versorgt von einem Bio-Großhändler. Da sage ich, aber keinen Salat gesehen. Na doch, wir haben Biosalat. Natürlich haben wir Biosalat. Sag ich, nee, ist kein Biosalat da. Sind wir runter, reingerannt in den Laden und tatsächlich kein Biosalat. Da hat er die Verantwortliche gerufen, hat gesagt, sag mal, können wir keinen Biosalat bestellen? Dann holt sie die Glatte und sagt, doch, doch. Bloß ich habe nicht bestellt, weil dann müsste ich ihn für 2,79 verkaufen und das ist zu teuer. Jetzt hat also die Sachbearbeiterin aus Angst, sie kriegt einen Bonus, ne, wenn sie wenig Abschriften hat. Und wenn sie wegen dem Biosalat, den sie vielleicht zu teuer einkauft, dann möglicherweise nicht gänzlich verkauft bekommt, hat sie Abschriften und das geht ihr auf den Bonus. Also solche Kleinigkeiten sind dran schuld, dass das nicht funktioniert. Ich gehe zurück in den Naturkostfachhandel. Ich war bei Denz auf der Biofach und dann erzähle ich denen die Geschichte vom Rohmilchkäse. Ja, wir haben Rohmilchkäse, natürlich haben wir hin und her gewunken, ne? Und dann auch gleich belegt, sie haben 20 Rohmilchkäsen im Sortiment. Das sage ich, gut, im Sortiment schon, ne? Aber nicht vor Ort. Das kann nicht sein. Ja, wir waren dann 3 Wochen später in Heidelberg beim Einkaufen und siehe da, plötzlich waren 4, 5, 6 Rohmilchkäsen da, die vorher nicht da waren. Wenn wir vorher nach dem Rohmilchkäse gefragt haben, dann wussten die gar nicht, wovon wir reden. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen seit der Biofach. Aktuell sind wieder nur die 2 Rohmilchkäsen da, die wir vorher auch gefunden hatten und die anderen 5 sind wieder weg. Woher kommt das? Sie können die Geschichte vom den Unterschied Rohmilchkäse zu homogenisierter Milch und Käse draus machen. Die kennen Sie nicht. Sie können also mir nicht sagen, dass der Rohmilchkäse Omega-3-Fettsäuren enthält, sodass ich eigentlich gar keinen Fisch essen muss. Und es reicht, wenn ich den Käse esse, habe ich genug Omega-3-Fettsäuren. Und das kennen die nicht, deshalb können sie es nicht verkaufen. Jetzt frage ich dich, woher kommt das? Die Ware ist da. Sie hat sogar einen Fuß in der Tür, aber auf Dauer keine Chance. Was machen wir jetzt?
Nimm das mal als Beispiel, diesen Rohmilchkäse. Was sagt denn das über den Zustand des Handels, wenn selbst ein Grundwissen über solche Produkte fehlt?
Ja, ich sage das aus einer Perspektive eines Einzelhändlers, der auf diese Frage, wie es ihm geht mit seinem Laden, was ihn bewegt, dann sagt er, gar nichts bewegt mich mehr, weil ich bin zum reinen Logistiker geworden. Ich bin degradiert zum Logistiker. Das war ein Edekaner. Ein Reweaner sagt mir, ich bin doch kein Kaufmann mehr. Ich bin Geschäftsführer einer Personalleasinggesellschaft. Ich stelle nur noch mal 350 Personal für meine neuen Supermärkte. Der Rest wird alles zentral von der IT erledigt. Die Ware kommt, wird eingeräumt. Die Kunden nehmen es aus dem Regal. Wir kassieren an der Kasse ab und kassieren nicht nur ab, sondern die Kasse weiß dann gleichzeitig, wie viel von diesem Produkt verkauft ist und wann nachbestellt werden muss, entscheidet dann die Kasse. Also die Warenwirtschaft.
Das klingt eigentlich wie auf einer Börse, also wie im Aktienmarkt.
Hast du völlig recht, ja. Aber schimpf mir nicht über die Börse, du. Ich habe gerade gelernt, mein bisschen Geld, was ich habe, an der Börse anzulegen und sehr erfolgreich. Glaubt man meinen Banker nicht.
Besser Börsianer und Aktienspekulant werden als Journalist.
Kaufmann.
Oder Kaufmann.
Naja, Journalist, ja, Journalist sowieso. Oder der Schreiberling allgemein. Journalist noch schlimmer. Okay. Also die Zustände in der Lebensmittelvermarktung sind einfach die, dass die Leute, die Anbieter, die Kaufleute waren früher beim Bauern, haben die Ware geholt. Die wussten ganz genau, wie die erzeugt wird. Haben sie in die Stadt gebracht oder auch ins Gemeindezentrum, in ihren Laden und haben verkauft. Irgendwann wurde die Vielfalt der Produktangebote so groß, dass die Beschaffung für den einzelnen Kaufmann schwierig wurde. Deshalb haben die sich so in den Anfang der 60er zusammengetan und gesagt, wir gründen eine Genossenschaft. Genossenschaft der Deutschen Einzelhandelskaufleute, EDK. Das Akronym REWE ist was Ähnliches. Sind ja beides Genossenschaften. Und wenn man sich das anschaut, wieso die mitspielen, dann liegt es daran, dass die IT tatsächlich eine Garantie geben kann. Die wissen heute schon, was morgen in der Kasse liegt. Die IT hat ein Gedächtnis, super. Die Kaufleute reden miteinander, weil sie sagen, du, das und das läuft gut. Und dann, aber die Zentrale, die tickt anders. Die Zentrale tickt nicht so wie der einzelne Kaufmann.
Die guckt mehr auf die KPIs, also auf die Kennzahlen und auf das Gesamtergebnis wahrscheinlich.
Ja klar, logisch.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr fliegt aus dem Rewe raus, weil ihr nach Biosalat fragt und das ist ein unbequemer Kunde und unbequeme Kunden liebt der Handel nicht. Welche Rolle spielt denn der Kunde also in dem Ganzen? Du hast mal geschrieben, der Verbraucher ist ein zutiefst egoistisches Wesen. Was genau meinst du damit? Ist das eine Kritik? Ist das eine Bestandsaufnahme? Müsste der Verbraucher da mehr tun, um so ein System zu ändern? Hat überhaupt eine Chance?
Also ich muss dich korrigieren. Ich habe nicht zutiefst gesagt. Ich habe gesagt, der Mensch ist in erster Linie ein egoistisches Wesen. Das braucht er für den Selbsterhalt. Und ich kann dir das auch kurz erklären. Das Ego ist für mich kein Feind, sondern ist mein Verbündeter. Und ich habe es geschafft, mein Ego zu beherrschen. Ich werde nicht vom Ego beherrscht. Deshalb werde ich auch kein egoistischer Vollidiot. Ne? Ego ist die Grundlage. Okay, aber jetzt zu deiner Frage. Wenn ich in den Supermarkt gehe und Bedürfnisse habe, die ich da einmal vorfinde und dann wieder nicht. Wenn ich sie gar nicht vorfinde, bleibe ich ja einfach weg. Ist ja kein Problem. Aber wenn ich es einmal vorfinde und ich habe Hoffnung gehegt, dann packt mich der Ehrgeiz. Gell? Jetzt ist es da, dann gehe ich da einkaufen. Schön kurze Fahrt, 2 Kilometer und keine 30. Dann kriege ich da meinen Salat, wunderbar, und dann habe ich dies und das. Und dann andere Dinge, die trocken sind, da kann ich dann einmal im Monat, nicht jede Woche fahren. Und da kann ich alles umstellen. Hatte ich dann auch gedacht, geht, aber ging dann nur 2-3 Wochen, dann waren die Salate weg. Und dann fragen wir danach. Erstens mal, du findest niemanden, der dir die Antwort geben kann, warum heute ja, morgen nein. Beim dritten, vierten Mal nachfragen, dann wirst du schon böse angesprochen, ob wir unzufrieden seien. Sag ich, ja, unzufriedene Kunden mögen wir nicht. Ne? Sag ich, ey, aber ich kann ja unzufrieden sein und gehen und nicht mehr kommen. Also sei doch froh, wenn ich Unzufriedenheit erlebe bei dir und mit dir drüber rede. Weil dann hast du als Kaufmann, als Angestellter des Kaufmanns, ja die Möglichkeit, mich zufriedenzustellen. Dann hast du einen Kunde gewonnen. Aber die denken, die ticken völlig anders. Die haben das Gefühl, 99% der Leute fragen nach nichts. Die sind alle zufrieden und kaufen und gehen wieder.
Ist es so oder ist es nicht so?
Das ist so. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich kenne einen Herrn Capurso, der hat beim Dieter Hieber gelernt und 20 Jahre im Hotzewald, im Süden vom Schwarzwald. Vor knapp 10 Jahren hat er die Chance genutzt, in der Halskrause von Stuttgart den Mack Edekaner zu übernehmen, der aus Altersgründen aufgehört hat. Geh zu dem und du wirst feststellen, jeder, der da einkaufen geht und nach irgendwas sucht und mitbekommt, dass der Capurso im Laden ist, der geht nicht zu irgendeinem Mitarbeiter, seine Frage zu stellen, sondern zum Capurso. Mhm. Und wenn ich beim Hieber war vor 30 Jahren, der Jörg Hieber war übrigens der Edeka-Aufsichtsratschef über viele Jahre. Ich war ein paar Mal bei ihm. Und immer wenn ich bei ihm war, einen seiner Märkte besichtigt, es kamen prinzipiell Kunden, die etwas wollten. Und obwohl wir im Gespräch waren, haben sie sich eingemischt, haben gesagt, Herr Hieber, ich suche das und das. Haben Sie das nicht? Denkt er kurz nach, sagt, kommen Sie mal mit, lässt uns stehen, läuft mit dem Kunde um die Ecke und kommt nach einer Minute zufrieden zurück und sagt lächelnd, ja, wir haben es nicht, aber ich habe ihm jetzt versprochen, dass wir es besorgen. In 3 Tagen kann er es kriegen. Das ist Kaufmann. Das findest du heute nicht mehr.
Genau, dieses Modell finde ich heute nicht mehr. Und die Frage war ja ein Stück weit, als Verbraucher habe ich da dann eigentlich gar keine Chance, irgendwas zu ändern.
Ne, du kannst nur einen eigenen Garten gründen. Ne?
Oder einen eigenen Supermarkt. Dazu hatte ich auch schon eine Sendung zu dem Mitmach-Supermarkt in Wien. Den gibt es auch schon in München, den gibt es auch schon in Berlin, in Paris, in New York. Also die Menschen finden dann schon wiederum andere Wege.
Ja, das ist richtig. Es gibt Gegenbewegungen, die sollte es mehr geben und vielleicht etwas zum Zustand, zur Marktentwicklung, Bio-Marktentwicklung im Mainstream. Da bin ich ja auch unterwegs mit der Forderung, Bio muss auf Augenhöhe mit dem Einzelhandel kommen. Mhm. Im Moment sind wir nicht Augenhöhe, im Moment sind wir Handlanger der Einkäufer. Die Einkäufer machen mit der Biobranche, was sie wollen in der Zwischenzeit. Selbst schuld, sage ich da, weil vor 20 Jahren war das noch anders. Vor 20 Jahren wären die offen gewesen, da wollten die mit der Biobranche zusammenarbeiten. Aber die Biomarkenhersteller, die haben gesagt, nö, ihr seid bäh. Wir nur Fachhandel und wir sind eine geschlossene Gesellschaft. So, die Quittung kam dann nicht prompt, aber irgendwann halt vor 2-3 Jahren war es aber scharf, ganz knallhart. Da sind plötzlich die Kunden scharenweise weggelaufen und die Situation wurde offensichtlich. Die Hersteller sind hinter den Kunden auch hinterhergelaufen, weil die wollten ja, dass die weiterhin liefern können, dass sie weiterhin ihre Umsätze machen können. Und jetzt waren sie in der Falle. Ne? Jetzt müssen sie das mitmachen, was ihnen die Kaufleute vorgeben. Nicht die Kaufleute, sondern die Einkäufer, der Großhändler, der Kaufleute.
Du hast jetzt viel über Supermärkte, über Bioläden gesprochen. Welche Rolle spielen Discounter wie Aldi oder Lidl in einer möglichen Zukunft der Lebensmittelversorgung? Sind die Teil der Lösung oder sind die vielleicht auch strukturell Teil des Problems?
Beides. Ich kann da nicht sagen, entweder oder. Im Jahr 2004 hat Aldi seine ersten 27 Bioprodukte kreiert. Das war kurz nachdem sie bei uns auf dem Handelsforum mit einer satten Mannschaft von 10-12 Mitarbeitern auf dem Handelsforum in Köln waren und haben seitdem ein Biosortiment aufgebaut, wo ich sagen muss, wenn ich früher 100% meines Geldes im Naturkostladen in Heidelberg ausgegeben habe, halte ich heute auf dem Weg nach Heidelberg in Meckesheim an, das ist 5 Kilometer weiter, 8 Kilometer, 5 Kilometer, mache den Abstecher zu Aldi. Warum? Ich bekomme dort mein Biofisch, ich bekomme mein Biohähnchenfleisch und ich bekomme meine Bioäpfel, die krummen Dinger für 2,49. Tolle Äpfel, nicht kalibriert, der einzige Unterschied. Und ich muss bei Dents die kalibrierten oder auch nicht kalibrierten Äpfel für 3,99 kaufen. Und ich kenne den Lieferanten der Äpfel in Heidelberg. Der hat vor 10 Jahren, 15 Jahren noch ganz konventionell gearbeitet und dann festgestellt, dass er sehr viel mehr Geld verdienen kann mit Bioäpfeln. Ne? Also ich mag den Mensch nicht, deshalb bin ich jetzt auch nicht so unbedingt wild drauf, 1,50 mehr zu bezahlen, damit er reich wird, einen dritten Mercedes kaufen kann. Das Aldi-Angebot hat mich die letzten 5-6 Jahre ziemlich vom Hocker gehauen. Sie haben Übersichtlichkeit reingebracht. Du konntest rein in den Laden, du hast sofort alles gefunden, was sie an Bio da haben. Was sie nicht hatten, hatte ich auch nicht erwartet. Aber weißt du, den ersten Rohmilchkäse, den ich gekauft habe, das war vor drei Jahren bei Aldi. Die haben ihn in der Zwischenzeit nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich finde es sehr schade. Sie haben Rohmilchkäse nicht mehr. Das sei hier an der Stelle gesagt. Vielleicht hört es einer. Aber das Sortiment, das ich bei Aldi finde, ist runder als bei einem Edekaner oder einem Reveaner, die nicht dahinter stehen. Die Leute, die in dem Aldi-Markt, die haben noch nicht einmal bemerkt, dass ich seit Jahren einen Einkaufskorb voller Bio habe. Ne? Und wenn ich früher, sage ich, 100% bei Dents oder Alnatura Geld ausgegeben habe, dann ist es heute 60%. Den Rest kriege ich bei Aldi.
Aldi ist eine Lösung für die Biobranche?
Ja, kann ich auf alle Fälle eine Lösung, so wie auch Bioland es mit Lidl versucht hat, hat ja auch funktioniert, Bio in die Breite tragen. Wenn Aldi Bioprodukte verkauft, dann kann das nicht zu teuer sein.
Ja, aber auch nicht besonders vielfältig. Ne? Also da habe ich ja dann wirklich nur die Basics. Spricht jetzt auch nicht für die vorhin diskutierte Vielfalt. Da wirst du wahrscheinlich deinen Apfelkuchen auch nicht bekommen.
Ne, aber ich erwarte es halt auch nicht. Ne? Ich erwarte nicht, dass ich bei Aldi ein Vollsortiment finde, weil er ist halt ein Discounter und kein Vollsortimenter. Wenn ich aber in einen Vollsortimenter gehe, zu einem Rewe oder zu einem Edeka, dann erwarte ich etwas anderes. Dann erwarte ich erstens mal mehr als bei einem Aldi und zum Zweiten ein intelligentes Sortiment, das mindestens so intelligent ist wie bei Aldi. Aber die Frage, welche Rolle Aldi spielt in Bezug auf Biovermarktung, muss ich sagen, der Discounter, Die anderen, ich habe mir Lidl angeguckt und so ein, zwei, drei Mal, dann wollte es nicht mehr weitersehen, nicht angucken. Katastrophe im Vergleich zu Aldi. Aldi hat Bio in die Breite getragen. Die Werbung, wir sind ihr Biomarkt, fand ich echt lustig. Wenn ich dann freche Freunde oder wie sie heißen, Biomarkt, die sonst nur im Fachhandel zu kriegen ist, dann bei Aldi finde und auch andere Marken, so hin und wieder machen die Aktion, da sind dann Markenprodukte da. Sag ich, schlau, ein Völkel. Dieser Shot, wie heißen sie? Der Ginger-Shot, Ingwer-Shot, genau. Der erste, der da stand, war ein Völkel. Ne? Und in der Zwischenzeit ist das ein Aldi-Shot von Völkel produziert. Interessant ist auch, die Bioprodukte von Aldi, da steht immer drauf, wer sie herstellt. Die Aldi-Eigenmarke nennt den Hersteller. Das macht kein DM.
Die Rewe macht das doch auch, ne? Und Penny macht.
Die Rewe macht es aber nach etwa 2 Jahren, nachdem wir über Aldi geschrieben haben, dass sie die einzigen sind, die die Transparenz haben und sich trauen, das drauf zu schreiben. 2 Jahre später haben sie angefangen, genau. Aldi macht's, hat damit angefangen. Leute wie Alnatura macht's nicht, Dents macht's nicht, die ganzen Bioläden sowieso nicht. Wer es auch macht, ist Rewe und Drogeriemarkt Müller. Die drei kenne ich, die schreiben drauf, wer der Hersteller ist von ihren Eigenmarken.
Das heißt, in bestimmten Fällen könnte man sogar sagen, der Discounter ist ein Innovationstreiber in dem Bereich.
Absolut. Und zwar für die Leute, die mit Bio nichts am Hut hatten. Selbst Leute, die über Bio herzogen und schimpfen, das sei alles viel zu teuer und Betrug, die sind mit Aldi auf einen anderen Trichter gekommen.
Wenn du so ein bisschen in die Glaskugel schaust, wie sieht denn der Lebensmittelhandel dann aus, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn der Discounter sich weiterhin so verhält, der Supermarkt, der Biohandel, wo geht denn die Reise hin?
Die Gefahr ist, dass wir viel vom Gleichen erleben und die Vielfalt verloren geht. Dass, wenn die Vielfalt verloren geht, gesunde, wirklich gute Lebensmittel wenig Chancen haben. Vielleicht auch, dass vielleicht hat Aldi etwas verhindert. Vielleicht hat Aldi verhindert, eine Aufspaltung zwischen hier Biokonsumenten und dort Reste der Welt, die sich das nicht leisten können oder dürfen. Die Angst habe ich heute nicht mehr.
Erich, wenn du der Lebensmittelbranche heute einen einzigen Satz mitgeben könntest, was wäre denn das?
Bereitet euch auf 100% Bio vor. Und wenn ihr auf dem Weg dorthin bei 50% angekommen seid, dann seid ihr schon mehr als glücklich.
Und wahrscheinlich besser auch als die meisten anderen, oder?
Ja, ich meine, gesunde Lebensmittel verkaufen zu dürfen, das macht wahrscheinlich eine andere Stimmung auch bei den Kaufleuten selbst. Die Stimmung, die schlechte, nehmen wir ja überall wahr. Ne? Die kann man nur aus sich selbst heraus ändern. Es gibt keine Hilfe von außen. Die Zentrale hilft nicht weiter. Die Kunden, vielleicht, wenn sie weggelaufen sind, woanders hingehen und man muss sich anstrengen, sie wieder zurückzuholen, dann behaupte ich, wird das mit gesunden Lebensmitteln passieren. Bio ist keine Mode, ist kein Trend. Bio ist der Big Bang, der seit 30 Jahren ununterbrochen wächst und wächst und wächst und wächst. Und warum soll ich als Kaufmann mich dagegen stemmen?
Erich, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben heute ganz klar gelernt, es gibt Alternativen und man muss mutig sein und vor allem auch aufs Gemüseregal achten. Also ich bin gespannt, wie sich es in den nächsten Jahren entwickelt. Vielen Dank, dass wir so klar und deutlich die Dinge beim Namen genannt haben. Schön, dass du heute dabei warst. Alles, alles Liebe.
Hat mich gefreut, in deinen Alltag etwas Leben reinzubringen.
Das war's für heute von Foodfakt. Der Handel behandelt Lebensmittel wie Aktien und wir alle zahlen den Preis dafür. Ich glaube, genau das ist der Punkt, den man viel öfter laut aussprechen muss. Wer jetzt was dagegen tun möchte, hört gerne mal rein in Folge 59 mit dem Titel Unser Supermarkt, unsere Regeln. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne, vor allem mit Menschen, die was verändern möchten. Alle weiteren Infos, wie immer, auf unserem Instagram-Kanal foodfakt_podcast. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.